Kraftquelle, der Ernährungspodcast für Personen in onkologischer Behandlung.
Der Körper wird durch die Therapie belastet, egal ob Chemotherapie oder Bestrahlung. Der Körper braucht besonders viel Energie und Nährstoffe, um sich gut zu erholen und um stark zu bleiben. Sie können sich das vorstellen wie ein Treibstoff bei einem Auto. Damit der Motor läuft, muss der Tank voll sein.
Herzlich willkommen zu Kraftquelle, dem Ernährungspodcast für Menschen in onkologischer Behandlung. Hier sprechen wir über Essen als Stärkung, als Unterstützung und auch als Teil des Weges durch die Therapie. Mein Name ist Martina Steidl und ich freue mich, heute eine Expertin an meiner Seite zu haben, Diätologin Michaela Perndl vom Kepler-Uniklinikum in Linz. Schön, dass Sie hier sind und Zeit für dieses Gespräch zu einem sehr wichtigen Thema haben, das bei Betroffenen bestimmt immer wieder viele Fragen aufwirft.
Danke, dass ich hier sein darf.
Unser Thema heute ist Essen als Therapie und wie Ernährung eine Krebsbehandlung unterstützen kann. Ernährung spielt bei einer solchen Behandlung eine ganz wichtige Rolle, Frau Perndl. Warum ist das so? Was macht Ernährung während der Therapie so zentral?
Man kann sich die Therapie vorstellen wie einen Marathon. Also der Körper wird durch die Therapie belastet, Chemotherapie oder Bestrahlung. Der Körper braucht besonders viel Energie und Nährstoffe, um sich gut zu erholen und um stark zu bleiben. Sie können sich das vorstellen wie ein Treibstoff bei einem Auto. Damit der Motor läuft, muss der Tank voll sein. Das heißt, das Essen unterstützt das Immunsystem, hilft Nebenwirkungen zu mildern, kann die Therapie sogar besser wirken lassen und auch helfen, dass die Lebensqualität eine gute bleibt.
Das heißt, die Therapie wird dann auch im besten Fall besser vertragen.
Ja, absolut.
Jetzt gibt es verschiedene Formen der Therapie. Chemotherapie, Bestrahlung, Operationen haben Sie erwähnt. Können Sie mir da auch etwas zu den Unterschieden dieser Therapieformen sagen, beziehungsweise was passiert mit dem Körper, speziell etwa bei einer Chemotherapie oder einer Bestrahlung?
Jede Therapie bringt eigene Herausforderungen mit sich. Oft ist es auch notwendig, dass man eine Reihenfolge von Therapien hintereinander absolviert. Nach Operationen zum Beispiel ist es einmal wichtig, dass man die Wunden heilen lässt. Und oft ist es danach, zum Beispiel wenn jetzt der Magen entfernt wird, auch notwendig, dass man einen sogenannten Kostaufbau durchläuft und lernt, wie man ohne Magen gut essen kann. Da geht es dann um kleine Portionen, um Pausen zwischen Essen und Trinken. Das muss man dann wieder neu lernen.
Wie schaut es aus bei einer Chemotherapie? Was sind denn da auch die Beschwerden, mit denen Patientinnen und Patienten rechnen müssen?
Da geht es sehr oft um Übelkeit, Geschmacksveränderungen und Appetitlosigkeit.
Wie gestaltet sich jetzt eine Chemotherapie?
Die Chemotherapie verläuft normalerweise in Zyklen und auch die Beschwerden, die dann auftreten, die ernährungsbedingten, durch die Chemotherapie wechseln dann. Also die Übelkeit zum Beispiel kann einmal stärker, mal schwächer sein. Sie kann abwesend sein und das Gleiche gilt jetzt auch für Geschmacksveränderungen und Appetitlosigkeit. Also hier ist ganz wichtig, dass man nie den Mut verliert, weil die Zeiten ändern sich.
Dann wäre noch eine Therapieform die Bestrahlung. Wie kann man sich das vorstellen und wie kann der Körper hier reagieren?
Hier kommt es darauf an, welcher Bereich im Körper bestrahlt wird. Wird zum Beispiel der Hals bestrahlt, kann es zu Schluckbeschwerden kommen. Wird im Bereich vom Darm bestrahlt, dann kann man Durchfälle haben. Hier gilt es dann individuell zu reagieren.
Wir werden dann später noch einmal auf die Beschwerden und die Folgen für den Körper in der Therapie zurückkommen und auch zur Frage, wie man diese Beschwerden lindern kann. Als Diätologin haben Sie da ja wertvolle Tipps gesammelt. Vorher noch eine andere Frage. Können sich Patienten und Patientinnen auch in irgendeiner Form vorbereiten nach der Diagnose, wenn man weiß, was kommt auf einen zu, wie sieht meine Therapie aus, auch um eventuell besser mit den Folgen zurechtzukommen?
Die Zeit von der Diagnosestellung bis hin zum Therapiebeginn ist eine sehr wertvolle. Die können die Patienten nämlich nutzen, um einen guten Ernährungszustand zu erhalten, wiederherzustellen, um dann gut durch die Therapie zu kommen. Das heißt, es wäre einmal eine gute Idee, dass man sich auf die Waage stellt, dass man mal ein Ausgangsgewicht hat. Das erleben wir nämlich im klinischen Alltag ganz oft, dass die Patienten gar nicht einordnen können, wie viel sie schon an Gewicht verloren haben, weil nur das Gewicht zum Beispiel vom Bundesheer als Letztgewicht bekannt ist. Dann ist diese Phase eine gute, dass man sich auch informiert, dass man sich aufklären lässt, was kann sie denn verändern bei der Ernährung, dass man sich schon einmal informiert, wo sind denn Anlaufstellen, wenn ich Hilfe brauche. Und ganz, ganz wichtig ist auch, dass man weiß, dass man immer begleitet wird und nie alleine gelassen wird.
Wie erkennt man jetzt aber, dass sich der Körper verändert, dass etwas nicht mehr stimmt? Was sind Zeichen, die man wirklich ernst nehmen sollte?
Als Patient selbst ist ein sehr gutes Warnsignal, wenn man jetzt bemerkt, dass zum Beispiel die Kleidung lockerer sitzt, die Hose zum Beispiel runterrutscht oder man den Gürtel um zwei Löcher enger schnallen muss. Ein gutes Indiz ist auch, wenn man jetzt bemerkt, dass Mahlzeiten ausgelassen werden oder diese kleiner sind. Das sind alles schon Risikofaktoren für einen schlechten Ernährungszustand. Also wenn sowas eintritt, dann sollte man am besten schon frühzeitig entgegenwirken und einen Kontakt suchen mit einer Diätologin beziehungsweise einer Ernährungsexpertin.
Wie wichtig die richtige Ernährung ist, das haben wir jetzt schon gehört. Sie ist der Treibstoff, um eine Behandlung zu bewältigen, um das alles zu schaffen. Aber jetzt die Frage, was ist die richtige Ernährung in so einer Phase? Viele Betroffene fragen sich da wahrscheinlich auch, was darf bzw. was soll ich denn überhaupt essen? Haben Sie hier auch einen Rat?
Viele Betroffene beginnen dann, dass sie plötzlich, weil sie ja einen positiven Beitrag zur Therapie leisten wollen, dass sie sehr gesund essen und auf einmal Unmengen an Gemüse und Obst essen. Dann haben wir aber oft das Problem, dass der Darm, der Magen-Darm-Trakt zum Beispiel mit diesen großen Mengen an Ballaststoffen nicht zurechtkommt und auch, dass oft dann zu wenig Proteine gegessen werden und zum Muskelabbau kommt, was genau kontraproduktiv ist. Eine gute Ernährung ist eine gesunde Ernährung in einem ausgewogenen Maß, wo man dann selber merkt, die vertrage ich, die tut man gut und vor allem die schmeckt man auch.
Also eine plötzliche Umstellung, weil man meint, man muss sich jetzt ganz gesund ernähren, ist jetzt auch nicht das Richtige, aber was gehört denn zu einer ausgewogenen Ernährung? Worauf sollte man nicht verzichten? Mhm. Vitamine ja, aber was noch?
Beschreiben wir es am besten anhand von einem Teller. Da sollte ein Viertel vom Teller soll mit Proteinen, mit Eiweiß belegt sein. Das kann Fisch sein, das kann Fleisch sein, das können Eier sein, das kann Tofu sein, das können Milchprodukte sein. Dann sollte ein Viertel, das darf ruhig auch ein bisschen mehr sein wie ein Viertel bis zu einem Drittel rüber, sollen Kohlenhydrate drauf liegen. Da wären Ideale zum Beispiel Kartoffeln, Brot, Reis, Bulgur, Quinoa, wenn das schmeckt. Und der restliche Platz, der noch frei ist am Teller, den darf man dann befüllen mit Gemüse. Und hier ist empfehlenswert, dass man nicht zum Beispiel immer nur Blattsalat isst, sondern dass man wirklich quer durch den Gemüsegarten und das Obstbeet sie durchkostet.
Und gibt es da auch eine bestimmte Regel? Also wirklich drei Hauptmahlzeiten einhalten, zwischendurch essen. Was empfehlen Sie da?
Ich würde jetzt gar keine pauschale Regeln empfehlen, weil es gibt Patienten, die ihr ganzes Leben lang zweimal am Tag gegessen haben und damit gut zurechtkommen. Wenn das der Fall ist, ist das in Ordnung. Wieder andere haben drei Hauptmahlzeiten und zwei Zwischenmahlzeiten, die sie schon jahrelang konsumieren und wo das gut passt, dann ist auch das in Ordnung. Wir adaptieren die Mahlzeiten und das würde man nur empfehlen, also die Frequenz. Dann, wenn man merkt, zum Beispiel diese zwei großen Hauptmahlzeiten pro Tag, die können nicht mehr gegessen werden. Das ist zu viel vom Volumen. Dann würden wir das herunterbrechen und sagen, essen Sie doch fünfmal am Tag kleine Portionen, damit Sie am Ende vom Tag trotzdem auf die gleiche Energie- und Nährstoffzufuhr kommen wie vorher.
Gibt es aber auch Lebensmittel, die man von seinem Ernährungsplan streichen sollte in so einer Phase?
Grundsätzlich gibt es keine verbotenen Lebensmittel, nur solche, die einem gut tun oder nicht. Es kann aber sein, dass in der Therapie, also dieser Krebstherapie, die man enthält, Chemotherapeutika dabei sind, wo man zum Beispiel keine Grapefruits essen soll, weil die dann interagieren miteinander, also die Grapefruit und das Therapeutikum, und dann die Wirksamkeit reduziert bzw. beeinträchtigt wird. Als Patient oder Patientin kommt man schon zu dem Punkt, wo man sich die Frage stellt, boah, jetzt habe ich so einen Lust auf Schokolade oder der Kuchen schaut so gut aus und jetzt habe ich gesündigt, das darf ich ja nicht, das ist schlecht für meinen Krebs, für die Therapie. so ist es nicht. Also weil auch im Rahmen einer gesunden Ernährung sind ja Süßigkeiten, Schokolade oder einmal die Chips nicht verboten. Da kommt es wirklich auf die Menge drauf an. Und wenn das eine Handvoll pro Tag ist, also man kann da eine Schale mit der Hand machen und sich vorstellen, dass da ein Deckel drauf liegt. Wenn diese Menge nicht überschritten wird, dann ist das im Rahmen und das kann man dann genießen und das schlechte Gewissen soll hier keinen Platz haben.
Also was einem gut tut, darf auch sein.
Absolut.
Die verschiedenen Therapieformen jetzt, wie Chemotherapie, Bestrahlung oder Operationen, die haben wir schon besprochen und auch ein wenig die Beschwerden, die dadurch ausgelöst werden können. Jetzt würde ich von Ihnen gerne wissen, was man denn dagegen tun kann. Wie lassen sich Folgen und die Reaktionen des eigenen Körpers lindern? Sehr häufig tritt ja auch Übelkeit auf. Was empfehlen Sie in so einem Fall?
Bei Übelkeit sind trockene und neutrale Speisen meist ein gutes Hilfsmittel. Das wären jetzt zum Beispiel Zwieback, Salzstangerl, Knäckebrot. Das sind meistens Lebensmittel, die gut helfen. Oft ist es gut, wenn man die immer wieder zwischendurch isst, dass die Übelkeit auch gar nicht wirklich auftritt. Es kann nämlich auch sein, dass man die Übelkeit verstärkt, wenn die nüchternen Perioden recht lange sind, also man viele Esspausen hat.
Esspausen, vielleicht nicht ganz freiwillige, was ist, wenn der Appetit wegbleibt oder man hat auch Aversionen gegen Lebensmittel, Geschmacksveränderungen treten auf. Auch Folgen, mit denen man rechnen muss, was sind hier Ihre Tipps?
Wenn der Appetit ausbleibt, also man kann versuchen, dass man, das ist auch gut gegen Übelkeit, ist, dass man Ingwer konsumiert in Form aus Tee, den wo reinreibt oder einen Ingwersaft trinkt. Das hilft oft gut. Aversionen gegen Lebensmittel, also wenn man irgendwas wirklich gar nicht mehr mag, dann die Finger davon lassen und schauen, was eher zusagt. Dann sind es vielleicht nicht mehr die Palatschinken wie früher, sondern plötzlich ist ein Porridge was Angenehmeres. Ja, dann ist es so, das passt so. Hier muss man wirklich bereit sein, flexibel auf die Situation zu reagieren, dann kommt man auch gut durch.
Auch Durchfall haben Sie erwähnt als eine der Folgen, wenn etwa der Bereich vom Darm bestrahlt wird oder auch wenn Mund und Hals bestrahlt werden, dann kann sein, dass das Schlucken schwer fällt. Auch Beschwerden, die einem zu schaffen machen, gibt es hier Abhilfe?
Natürliche Mittel sind zum Beispiel lösliche Ballaststoffe, die können oft helfen, um den Durchfall zu lindern. Die kann man dann in Form von Lebensmitteln konsumieren oder als Zusatz nehmen. Also das gibt es dann auch in der Apotheke. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man jetzt sagt, man kocht eine Karottensuppe sehr, sehr lange und konsumiert die dann, wenn die 90 Minuten kocht, dann wirken nämlich diese Karotten auch, ich sage jetzt einmal, regulierend auf den Darm. Mhm. Oder ganz ein einfaches Hausmittel ist, dass man einen Apfel zum Beispiel schabt und den braun werden lässt. Und durch dieses Braunwerden wirkt sich das dann im Darm so auf, dass das auch wieder ja stopfend wirkt. Das gleiche bei einer Banane, die aufschlagen, braun werden lassen und es wirkt sie positiv auf.
Alles eigentlich Hausmittel, die man wahrscheinlich doch kennt und die aber auch bei dieser Art von Therapie helfen.
Mhm, genau.
Vielleicht nochmal zurück zur Appetitlosigkeit. Was ist, wenn man wirklich keine Lust hat zu essen? Das ist keine Alternative, man braucht die Kraft. Haben Sie da auch vielleicht einen Tipp? Wie umgehen, wenn der Appetit wegbleibt?
Wenn der Appetit tatsächlich wegbleibt, dann hilft es oft, dass man kleine Portionen isst, den ganzen Tag über verteilt. Das können Sie sich dann vorstellen wie ein Vogel. Das pickt auch den ganzen Tag dahin und sammelt immer ein paar Körner. Das hilft oft, weil in der Summe, also am Ende vom Tag, haben Sie dann doch eine größere Menge konsumiert. Die hilft, dass der Patient, die Patientin stark bleibt und der Ernährungszustand erhalten wird.
Welche Snacks empfehlen Sie da für so kleinere Mahlzeiten?
Das ist ganz individuell, was es zusagt. Das können wie vorher Soletti sein, Knäckebrot sein, das kann aber auch ein halbes belegtes Brot sein, das kann ein Joghurt mit ein paar Früchten sein und ein Müsli dazu, das kann ein selbstgemachter Smoothie sein, das kann ein Eis einmal sein, ja, wie es gerade passt nach Lust und Laune. Und ein guter Tipp ist auch noch, dass man dann statt Wasser Getränke mit Energie trinkt. Trinken geht nämlich meistens leichter wie essen, auch wenn das, wenn der Appetit weg ist. Und hier könnte man zum Beispiel Buttermilch, Molke konsumieren, Sojadrinks, Haferdrink, was auch immer dann schmeckt.
gesund und nahrhaft soll das Essen sein, das man zu sich nimmt. Auch da würde ich Sie um einige praktische Tipps bitten. Wie kann man sein Essen ganz einfach vielleicht mit noch mehr Energie anreichern?
Energie steckt sehr viel in Fetten, also Ölen und Butter. Und hier ist zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man die Suppen nicht mit Wasser zubereitet, also Cremesuppen, sondern dass man Milch verwendet oder Obers verwendet, um die Suppe zuzubereiten. Wenn man sich jetzt einen Milchshake macht, gilt da das Gleiche. Man kann sagen, man gibt ein bisschen Kokosmilch zum Beispiel rein und hat da Geschmacksvariation und auch mehr Energie drinnen. Sie können aber auch Obers dazugeben. Es ist auch möglich, dass man Nussmus hineinmischt und dann ist schon mehr Energie im Essen drinnen. Zumeist ist es ja so, dass nicht nur der Patient beim Tisch sitzt und isst, sondern da die ganze Familie mit isst. Und hier ist es oft eine sehr gute Möglichkeit, dass man sagt, man stellt ein paar Butterflocken am Tisch oder Öle, die man geschmacklich gut findet und leert die dann halt über die Portion drüber von demjenigen, der mehr Energie braucht. So ist es auch für die ganze Familie leicht machbar, dass man gemeinsam isst und die einen das Gewicht erhalten können und die Kraft und die anderen aber nicht zunehmen.
Also ruhig an die guten Fette denken.
Absolut.
Wenn jetzt aber normale Mahlzeiten nicht mehr ausreichen, der Körper nicht mehr genug Nährstoffe bekommt, dann besteht auch die Möglichkeit der Trinknahrungen, die man vielleicht auch als Astronautennahrung kennt. Was zeichnet diese aus und warum sollten Patientinnen und Patienten davor auch nicht zurückschrecken?
Ja, wenn jemand zu wenig isst und das Gewicht nach unten sinkt, kann eine Trinknahrung eine sehr gute Lösung sein, um die Energielücke, die entstanden ist, zu schließen. Sie können sich das vorstellen wie einen konzentrierten Nährstoffcocktail. Der ist ideal, wenn der Appetit fehlt oder das Kauen schwerfällt. Zu den Patienten sage ich dann oft, es ist wie eine Minimahlzeit in einer Flasche. Die erledigt alles, man muss nicht mehr nachdenken und die tut gut und erhält die Muskeln. Es ist so, dass wir in der Klinik ganz, ganz oft sehen, dass zu spät zu Trinknahrungen gegriffen wird, nämlich erst dann, wenn schon viele Kilos gepurzelt sind und ganz viel Muskelmasse ungewollt verloren gegangen ist. Hier ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Appell von mir, je früher, desto besser.
Also diese Trinknahrungen sind eine wirkliche Erleichterung für Patientinnen und Patienten und werden sie dann nach einer Beratung auch gut angenommen oder gibt es da noch Bedenken oder Sorgen?
Die werden durchwegs positiv angenommen. Also die meisten Patienten sind sehr dankbar, weil es eine einfache Lösung ist, 1, 2, 3 von diesen Trinknahrungen pro Tag zu trinken und damit das Essen erledigt zu haben. Das lindert oft den Druck, essen zu müssen. Es gibt schon auch Patienten, die den Geschmack nicht so angenehm finden. Hier gibt es aber Möglichkeiten, diese Trinknahrungen abzuwandeln. Und ganz, ganz wichtig ist auch, dass man gemeinsam so lange durchprobiert, bis man ein Produkt findet, das zusagt.
Ja.
Es gibt nämlich eine große Auswahl. Und wichtig ist, dass man sie jetzt nicht bei dem ersten, was man probiert, abschrecken lässt.
Man muss diese Trinknahrungen dann ja auch oft für eine lange Zeit konsumieren. Wie kann man die vielleicht aufpeppen,
sag
ich mal?
Da gibt's einige Möglichkeiten, dass man Trinknahrungen jetzt schmackhafter gestaltet. Man kann sie zum Beispiel kühlen. Wenn die aus dem Kühlschrank kommen, vor allem jetzt die Geschmacksrichtungen wie Schokolade, Cappuccino, Vanille, dann werden die oft als viel angenehmer empfunden. Man kann auch Eiswürfeln dazugeben, man kann sie einfrieren wie Eis. Das ist auch oft eine sehr angenehme Variante. Man kann sie auch aufpeppen, die Trinknahrungen. Das heißt, nur weil das Flascherl grundsätzlich eine fixfertige Mahlzeit ist, heißt das ja nicht, dass man sie nicht bearbeiten und verändern darf. Zum Beispiel jetzt ist gerade Erdbeerzeit. Jetzt wäre eine gute Idee, dass man, wenn man jetzt am Erdbeerfeld war, sagt, gut, im mixe die Vanille-Trinknahrung zum Beispiel mit frischen Erdbeeren oder Himbeeren aus dem Garten. Oder wenn jetzt die Weihnachtszeit ist, kann ich ja mal eine Prise Zimt dazugeben. Wenn man Kaffeeliebhaber ist, kann man einen Espresso-Shot reingeben und die Trinknahrung wirklich in die Richtung hingehend verändern, wie die eigenen Geschmackspräferenzen sind.
Also rückkreativ sein ist auch erlaubt.
Ja, je kreativer, desto besser.
Ist es dann eigentlich trotzdem möglich, zusätzlich zu den Trinknahrungen auch feste Nahrung zu sich zu nehmen, wenn man mal wieder was beißen will, sage ich jetzt ganz banal.
Die Trinknahrungen sind so gestaltet, dass sie für eine ausschließliche Ernährung zugelassen sind. Das heißt, würden die Patienten nur die Trinknahrungen trinken, dann haben sie alles an Vitaminen, Mineralstoffen und auch an Fetten, Proteinen und Kohlenhydraten, was der Körper braucht. Es ist aber so, dass wir die in der Therapie nicht zur ausschließlichen Ernährung verwenden, weil zumeist ist es ja möglich, dass man isst. Und dann sind sie eine wertvolle Ergänzung, ein Zusatz, der den Druck nimmt. Und das kann man ruhig mit dem Essen kombinieren.
Und dann vielleicht auch für ein bisschen mehr Abwechslung sorgt am Speiseplan.
Ja, genau.
Was passiert nun, wenn normales Essen rein physisch gar nicht mehr möglich ist? Was kommt dann zum Einsatz?
Dann gibt es die Möglichkeit, enteral, das heißt über eine Sonde oder parenteral, über die Blutgefäße zu ernähren.
Vielleicht können Sie das ein bisschen näher erklären.
Enteral bedeutet, dass flüssige Nahrung über eine Sonde direkt in den Magen oder Darm gegeben wird. Bei der parenteralen Ernährung werden Nährstoffe über die Vene direkt ins Blut gegeben, via Infusion.
Und wann wird welche Methode dann eingesetzt?
Funktionieren Magen und Darm, dann greift man eher zu einer enteralen Ernährung. Fehlt die Funktionalität von Magen und Darm, dann muss man eher eine parenterale Ernährung verwenden. Es ist aber jetzt so, dass wenn Patienten eine Chemotherapie erhalten, dann haben die ganz oft schon einen Zugang in die Blutgefäße, zumeist dann Port. Mhm. Und wenn dieser Port da ist, dann greift man sehr, sehr gerne zu einer Supportive, also einer zusätzlichen parenteralen Ernährung, die genauso wie eine Trinknahrung dann also diese Energielücke schließt.
Mhm. Ich kann mir vorstellen, das macht vielleicht vielen ein bisschen Angst. Gibt es Sorgen oder Befürchtungen? Welche Fragen kommen da auf? Wie erleben Patienten und Patientinnen diese Methoden im Alltag?
Unsere Erfahrung ist, wenn man die Patienten gut aufklärt und begleitet, dann kann man da die Angst nehmen und dann ist auch diese Hürde, weil es ist doch unangenehm, weil es ja nicht das normale Essen ist, dann kann man das ganz, ganz gut nehmen. Und die Patienten sind dann nie alleine gelassen. Sie werden vom Krankenhaus betreut, von Diätologen betreut, von der Homecare betreut. Und es ist dann schon so, dass diese enterale oder parenterale Ernährung als Entlastung wahrgenommen wird. Weil man greift ja zu dieser Methode, zu diesen Mitteln erst dann, wenn oral, also wenn es über den Mund, über die Trinknahrung, über das normale Essen wirklich nicht mehr möglich ist, genug zu essen. Und das merkt man ja dann als Patient, als Angehöriger selbst, dass die Kräfte schwinden und dann wird das als Entlastung wahrgenommen. Dann kann man endlich wieder durchatmen, weil diese enterale oder parenterale Ernährung, die kümmert sich dann ja um einen.
Ja, ja. Wird in gewisser Weise, wenn nicht doch vielleicht der Lebensalltag ein bisschen eingeschränkt, wie ist das, wenn man unterwegs ist? Kommt man da ohne Hilfe zurecht?
Kommt man, ja. Man wird super gut eingeschult von einer Homecare. Die kommen da nach Hause zu einer. Das ist auch zumeist eine Pflegekraft vom beruflichen Hintergrund her. Und die steht wirklich mit Rat und Tat zur Seite. Auch wenn es jetzt mal einen Notfall gibt oder man sich unsicher ist, sind die da. Und man kann wirklich auch die parenterale Ernährung, man kann die sogar mitnehmen, in den Rucksack geben. All das ist möglich. Und dasselbe ist jetzt bei der enteralen Ernährung, dass man sagt, den Bedarf, den man braucht, den kann man auch transportieren und in den Urlaub mitnehmen etc. Man muss das einfach mitdenken und wissen und dann ist überhaupt kein Thema.
Also auch keine Sorge, keine Angst vor einer von diesen beiden Methoden. Frau Perndl, Sie sind Diätologin. Sprechen wir vielleicht noch ein bisschen über Ihre eigentliche Arbeit auch. Sie haben da natürlich auch viel zu tun mit Patientinnen und Patienten in onkologischer Behandlung. Was kommen denn da für Fragen auf? Mit welchen Anliegen werden Sie denn hauptsächlich konfrontiert?
Mit vielen Unsicherheiten. Also die Patienten sagen immer, ich darf ja das nicht mehr und das darf ich nicht mehr und ich habe gehört, das sollte ich. Und hier sind wir wirklich einmal Mediatoren als Diätologen und helfen dem Patienten einzuordnen, was man denn jetzt gehört haben kann und zur Seite legen kann und was dann doch wertvolle Tipps sind. Zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel, also Kurkuma-Präparate und Zink, Selen, also mit allem kommen die Patienten daher. Mhm. Und wir sortieren dann einmal, was ist kann man nehmen? Also kann man? Und was ist sogar schädlich, negativ für die Therapie, weil solche Supplemente gibt es auch. Das machen auch Ärzte, Apotheker. Also da wirklich offen sein, wenn man sie jetzt hinreißen lässt oder so etwas nehmen möchte, dass man wirklich das kommuniziert, dass man dann nicht die Therapie negativ beeinflusst. Dann ist ganz, ganz oft, dass Patienten Krebsdiäten befolgen wollen. Weil die sind ja sehr verlockend, weil die versprechen zumeist Heilung und Erfolge, die ja fast utopisch sind. Und hier ist auch unser Job, dass wir aufklären und schauen, dass kein Schaden entsteht und die Patienten wirklich auf die richtige Schiene bringen.
Ernährung während einer Therapie ist also wirklich ein großes, ein sehr wichtiges Thema, wird vielleicht aber dann für manche zum Druck, zum Problem. Man rutscht da vielleicht in so eine Art Gedankenkarussell, alles dreht sich nur mehr ums Essen, um das richtige Essen. Gibt es denn hier auch Gegenstrategien?
Das Erste, was passiert ist, das ist schon bei Diagnosestellung oder davor, dass die Patienten über einen ungewollten Gewichtsverlust freuen und das anfangs als sehr positiv wahrnehmen. Hier ist es wichtig, dass sie wissen, die Patienten wissen, dass das ein Risiko ist, weil man diesen Verlust an Muskelmasse, der da dahinter steckt, nicht mehr kompensieren kann oder kaum mehr kompensieren kann. Also hier wirklich sie nicht drüber freuen, sondern aktiv daran arbeiten, dass man die funktionelle Muskelmasse erhält. Wenn ich jetzt zur Entspannung dann, also ich bin schon in der Therapie, das ist total belastend, das ist psychisch oft fordernd, auch für die Angehörigen, dann ist es ganz wichtig, dass man von Verboten wegkommt und das Gedankenkarussell einmal sein lässt und sich überlegt, was tut man denn jetzt gut? Ist das ein Spaziergang? Ist das Musik hören? Und sich auf das fokussiert, wo man das Gefühl hat, da kann man jetzt Kraft tanken.
Was sind schöne Momente bei Ihrer Arbeit?
Patienten, die freudestrahlend dastehen und erzählen, dass es ihnen jetzt wieder so gut geht, weil sie wieder Kraft haben, dass sie vom Sessel aufstehen können, einen Spaziergang bewältigen, dass es wieder schön ist, wenn die Enkel zu Besuch kommen, weil man das genießen kann und nicht so müde ist dafür. Das sind die schönen Momente.
Und da kommen viele Rückmeldungen.
Ja, genau.
Das ist vielleicht auch noch interessant, in welchem Zeitraum lassen sich denn Erfolge bei einer Ernährungsumstellung oder einer Ernährungsanpassung sehen oder messen, dass man den Patientinnen und Patienten da vielleicht sagt, in 2 Wochen wird es dir besser gehen, ist das möglich, ist das nicht möglich?
Der Zeitraum hängt jetzt davon ab, wie weit man weg ist vom Ideal. Ist sehr lange nichts getan worden, das übersehen worden oder es war aus anderen Gründen nicht möglich, dann dauert es länger, bis man wieder in diesem guten energetischen Gefühl drinnen ist. Reagiert man recht früh, dann geht das schnell. Merken tut man es auf jeden Fall sofort, aber es braucht halt oft auch Zeit.
Also kleine Fortschritte können aber auch eine große Wirkung haben.
Genau.
Wenn man Fragen hat zum Thema Ernährung, unsicher ist, wo bekommt man Hilfe, wo bekommt man Antworten, wo kann man sich hinwenden?
Sie bekommen von Ihrem Behandlerteam, also im Krankenhaus, immer Hilfe von den Medizinern dort, von der Pflege, von den Diätologen. Fragen Sie danach und sind Sie zum Beispiel jetzt noch nicht in der Therapie drinnen, haben Sie noch nicht begonnen damit oder ist die Therapie abgeschlossen und es gibt auch danach noch Themen, die die Ernährung betreffen, dann ist die Krebshilfe Österreich mit Rat und Tat zur Seite. Dort ist auch Personalexperten, die sie gut begleiten und unterstützen können.
Wovon sollte man eher die Finger lassen, wenn man Antworten auf seine Fragen sucht?
Es ist oft sehr verlockend, dass man das Internet durchforstet und sich im Recherchieren verliert. Hier ist aber sehr viel Information zu finden, die einfach falsch ist. Gute Adressen sind hier zum Beispiel der Krebsinformationsdienst. Das ist wertvolle, korrekte, wissenschaftlich fundierte Information. Und ebenso wertvolle Information hat auch die Krebshilfe. Das sind Seiten, die wir empfehlen können.
Liebe Frau Perndl, dann sage ich vielen, vielen Dank für dieses informative und auch sehr einfühlsame Gespräch von Ihrer Seite. Ich glaube, Sie haben vielen Mut gemacht, viele offene Fragen beantwortet und gezeigt, auch dass Ernährung mehr ist als nur Kalorien. Sie bedeutet nämlich vor allem Kraft und Energie, die Patienten und Patientinnen in einer Zeit der onkologischen Behandlung unbedingt brauchen. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön.
Ich darf mich verabschieden von Ihnen, Frau Perndl, und auch von Ihnen, den Zuhörerinnen und Zuhörern. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gestärkt.
Danke fürs Zuhören. Das war Kraftquelle, der Ernährungspodcast für Personen in onkologischer Behandlung. Mit freundlicher Unterstützung von Fresenius Kabi.